willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Grundsätzlich freue ich mich ja immer über meine Gäste. Wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre. Ich lade mir ja niemanden ein, auf den ich jetzt keine Lust habe, den ich spannend finde. Aber heute muss ich sagen, ist ein wirklich besonderer Tag für mich, weil ich habe jemanden zu Gast in meinem Podcast, auf den ich schon eine ganze Weile gehofft habe und jetzt hat es endlich funktioniert. Denn uns verbindet eine sehr spannende gemeinsame Vergangenheit, der ich und auch ihm sehr, sehr viel zu verdanken habe, insbesondere was mein heutiges Berufsleben betrifft. Und daher freue ich mich ganz, ganz besonders, heute Matthias Sarkowski bei mir zu Gast haben. Matthias ist Ingenieur für Elektrotechnik und Projektmanager und hat viele Jahre im Training eines großen deutschen Telekommunikationsanbieters gearbeitet. In meinen Augen ist er einer der absoluten Pioniere, was das Thema Video im Training und auch in der Unternehmenskommunikation, und zwar aus eigener Produktion intern, betrifft. Denn gemeinsam haben wir über viele Jahre hinweg zahlreiche Projekte umgesetzt und auch für namhafte Kunden aus dem gehobenen Mittelstand sowie diverse Konzerne im Bereich Videokommunikation für Training und wie gesagt auch interne Kommunikation begleitet und unterstützt. Grüß dich, Matthias. Schön, dass du da bist.
Hallo Florian, vielen Dank für die lieben Worte. Aber es ist tatsächlich so, dass uns Jahre der Zusammenarbeit verbindet und ich erinnere mich noch, wie wir dazu gekommen sind, aber kann man vielleicht später nochmal drauf. Aber das stimmt schon, das ist wir haben schon einiges zusammen gestemmt.
Ja, also ich glaube, das erste Mal gesehen haben wir uns 2010, so um den Dreh rum.
Ja, das war, und zwar, wir hatten uns vorher schon mal gesehen, denn ich habe im Zuge meiner musikalischen, sagen wir, Ambitionen, Gitarre, Gesang, habe ich bei dir mal ein Coaching gemacht, ein Audio-Coaching, wenn du dich erinnerst. Da haben wir das erste Mal, sind wir so am Weg gelaufen. Und das mit dem Video, ich bin nämlich über diese Schiene auch zu dem Video gekommen und Greenscreen, habe damit rumexperimentiert, um ein YouTube-Video nicht vor dem ständig gleichen Hintergrund zu machen. Und dann bin ich da eingestiegen und irgendwas hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ich hatte ein Geschäftsmodell mir überlegt, auch das mit Musik zu tun hatte. Aber ich habe dann irgendwann mal gesehen, das Thema Video passt natürlich wunderbar in meine berufliche Passion, sage ich jetzt mal, in die Erwachsenenbildung, Weiterbildung. Und da ich mich schon mit verschiedenen Dingen dort beschäftigt hatte, neuen Medien, war das so gesetzt. Bin dann da angefangen, habe die ersten Videos gemacht, die ersten Projekte, da kleine Projekte durchgeführt und irgendwann gemerkt, nachdem wir vor allen Dingen gesprochen hatten über das Thema Audio, alleine kommst du als, ich sag mal, als Kameramann, als Cutter, als Audio-Ingenieur, als Coach noch für denjenigen, der vor der Kamera steht, kommst du ja gar nicht weiter. Und so sind wir damals zusammengekommen. Du hattest mir dann noch gesagt in einem Gespräch, komm, wir machen auch Video. Ich sag, super interessant. Lass uns mal zusammensetzen. Ich glaube, deine Frau war erstmal so ein bisschen skeptisch, aber wir haben innerhalb von 14 Tagen den ersten Auftrag dann gehabt, ne?
Das weiß ich noch ganz genau. Es war 2013 im Sommer. Wir hatten uns persönlich, glaube ich, 1,5 oder 2 Jahre nicht gesehen. In der Zeit habe ich angefangen, ich hatte vorher schon begonnen, aber zu dem Zeitpunkt war ich so richtig drin im Thema Video für meine eigene Seminarfirma damals, Video-Tutorials zu produzieren. Hatte gerade eine heftige Zeit hinter mir, habe viele Veränderungen durchgemacht und ich kann mich noch wirklich daran erinnern, wie du sagtest, dann komm mal vorbei, dann bin ich bei dir zu Hause vorbeigekommen. Ging durchs Gartentürchen, du saßt draußen im Vorgarten, weiß ich noch, in der Sonne, trankst einen Kaffee. Und hast mir später gesagt, das war für dich so ein spannender Moment, weil du einen völlig anderen Menschen kennengelernt hast auf einmal, weil ich vorher echt anders drauf war, sagen wir es mal so, ziemlich griesgrämig und negativ.
Ja, das stimmt.
Weil ich echt keine tolle Zeit vorher hatte, auch aufgrund meiner beruflichen Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen rührselig, aber diese Begegnung an den Tag kann ich bis heute sehr gut erinnern, weil die hat mein Leben verändert. Also muss ich wirklich sagen, weil was daraus entstanden ist, das hat wirklich dazu geführt, dass ich jetzt das mache, was ich mache, was mich absolut glücklich macht. Und dass ich völlig über den Tellerrand hinausgeschaut habe von dem, was ich vorher gemacht habe. Und ja, ich weiß noch, 2 Wochen später waren wir dann plötzlich von 0 auf 100 5 Tage in Berlin und haben 5 Tage lang hardcore von morgens 9 bis abends um 6 ein Training digitalisiert auf Deutsch und auf Englisch.
Mhm.
Das war ja
Schön, coole Zeit. Schön, dass dir das so in Erinnerung geblieben ist und das, ja, was du daraus gemacht hast, das Entscheidende. Es war schon, ja, war eine tolle Einstieg, tolle Zusammenarbeit. Und das waren so, ich kann mich erinnern, dass das, was wir gemacht haben, es war relativ schwer, dem Kunden begreiflich zu machen, was du da tust. Die meisten hatten gar keine richtige Vorstellung davon, sodass wir ja dazu übergegangen sind, ja, so Pröbchen zu machen, mal jemanden ins Studio zu bekommen, der das dann am eigenen Leib erlebt hat, wie das ist, vor der Kamera zu stehen und hinterher auch das Ergebnis zu sehen. Und die meisten waren ja von sich selber auf dem entsprechenden Video total überrascht und auch stolz. Ich hatte Leute dabei, die waren sehr gerührt, sich selber, weil sich das für sich selber haben nicht vorstellen können, ne? Vor der Kamera so zu performen, würde man jetzt sagen heute, ne?
Ja, also es war wirklich so der Startschuss für meine jetzige Karriere, wo jetzt alles zusammengeführt hat, nach vielen Jahren auch. Und eins muss man sagen, ja, deshalb bist du für mich wirklich, also ich kenne jetzt auch nicht viele andere, muss ich sagen, aber ich habe mich natürlich schon viel mit dem Thema Videokommunikation, gerade in Unternehmen in den letzten Jahren beschäftigt, aber zu dem Zeitpunkt kannte ich niemanden anderen. Aber die Ideen, die du damals schon hattest, gerade das Thema halt vor Ort in Echtzeit live, schnell produzieren, raus, fertig, damit es auch genutzt wird, damit warst du ein absoluter Pionier. Und das hat, ja, 2013 haben wir die erste Produktion gemacht. Und 2023 bin ich voll mit Corporate Studio durchgestartet, habe im Prinzip das vollendet. Vorher haben wir als Dienstleister, wir beide ja auch zusammen mit Joanna, viele Jahre zusammengearbeitet. Aber dass jetzt Unternehmen so weit sind, dass sie es endlich verstehen und endlich auch mal selber machen, das hat wirklich 10 Jahre gedauert. Das ist echt krass, ne?
Ja, das stimmt. Wir haben ja auf den diese Live-Produktion war ja das Entscheidende, wo mir irgendwann mal klar war. Ich habe mich orientiert damals, muss ich sagen, als ich im Urlaub war bei meiner Frau auf Sylt, hatte ich eine Tagesschau, glaube ich, geguckt und habe mir das Format mal überlegt, dann ein paar Notizen gemacht und diese 15 Minuten dieses Formates. Du hast den Sprecher da oder ich sag mal Sprecher oder Trainer oder so mit Einspielern, mit unterschiedlichen Kameraeinstellungen. Und da ging mir so durch den Kopf, hey, 15 Minuten, das guckt sich jeder an. So müsste das Format aussehen. Einspieler, Fachleute, vielleicht ein bisschen Produkt-Know-how, was Video, wie auch immer. Und das habe ich ja dann erstmal für mich abgebildet und wir haben es zusammen dann ja perfektioniert in der Zusammenarbeit war die, und ich meine, Arbeitsteilung war natürlich auch super, ne? Die erste Zeit, hab's ja eingangs gesagt, habe ich alles gemacht und irgendwann war mir dann klar, wenn du das ein paar Jahre machst, dann bist du aus dem gesundheitlichen Schaden am Ende, ne? Weil es war fast auch bei Stresssituationen, ne? Da schmiert dir ein Mikrofon ab oder eine Schnittstelle schmiert ab und du musst dann gucken, woran liegt's denn jetzt? Ich kann mich an die an unterschiedliche Situationen erinnert. Ich hatte einen großen Kunden da und plötzlich fing die ganze Kiste an zu flattern. Ich hatte eine Störung auf dem Audiosignal. Ich wusste nicht, wo das kam. Wir haben einen zweiten Termin gemacht und dann noch einen dritten. Da hat mir dann einen Regisseur dazu geholt, der das so ein bisschen flankiert hat. Das waren schon so Dinge, die ohne Arbeitsteilung überhaupt nicht funktioniert haben. Deshalb funktioniert das hinterher mit uns auch super, ne? Also diese Aufteilung vor Ort, Coaching der Menschen, der Experten vor der Kamera, du hast das Audio gemacht und natürlich auch mal die Korrektur, wie was zu betonen ist und zu sprechen oder wir haben dann Schnitte gemacht.
Good guy, bad guy haben wir mal gemacht.
Ja, ne? Ja, auch so, das war auch so eine Ja, eine schöne, sehr schöne Zusammenarbeit und sehr erfolgsgekrönt auch. Ja, die Firmen, die wir da hatten, die war also durchweg, ich habe es ja gesagt, die durchweg waren total begeistert, die Leute, die Menschen, sich selber dann im Produkt zu sehen, in diesem kleinen Video von ein paar Minuten, als toll, ja. Das war ja der Einstieg damals.
Und trotzdem hat es echt so lange gedauert und es tun sich ja heute die meisten noch wahnsinnig schwer. Ich meine, Corona hat da schon sehr, sehr viel bewirkt, dass ja, das dann ein Bewusstsein entstanden ist. Aber es ist immer noch in vielen Köpfen so, naja, also sei es im Vertrieb, wo ich ja sehr stark unterwegs bin mittlerweile, ist es halt diese Einstellung, naja, ist nichts ersetzt den persönlichen Kontakt. Darum geht es aber auch nicht. Das ist ja eine Ergänzung und in vielen anderen Bereichen wird es immer noch abgetan als, ja, so das Nice to Have fürs Marketing, so ein paar bunte Filmchen. Dabei, wir haben ja damals eigentlich gar nichts fürs Marketing gemacht. Ne? Die Formate waren ja überhaupt nicht fürs Marketing.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ich meine, das ist ja diese kleinen Häppchen, das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Und ergänzend finde ich genauso, die menschliche Kommunikation kannst du einfach nicht so ersetzen. Aber die, ich sag mal so, als ich früher in dem, du hattest gesagt, in dem Telekommunikationsunternehmen, großes Telekommunikationsunternehmen in Deutschland tätig war, im Bereich auch Training, da habe ich gesagt, weiß ich noch, meinen Mitarbeitern, wenn alles schief läuft und wir kriegen das nicht hin, verschicken wir einfach ein Buch. Das muss reichen. Ne? Also reicht natürlich nicht, aber letztendlich die Information an die Menschen zu bringen, die draußen vielleicht im Verkauf tätig sind, in der Beratung oder irgendwo, das ist ja das Entscheidende. Und das in kleinen Häppchen zu machen, das ist einfach heute, wird nicht mehr so viel gelesen und du bist es speziell was anfertigen lassen, was wir auch schon mal gemacht haben. Aber das wird natürlich wesentlich, die Akzeptanz ist wesentlich höher bei diesen kleinen, ich sag mal, Videoschnipsel. Ne? Und wenn derjenige, diejenige vor der Kamera auch noch sympathisch rüberkommt und hat aus der eigenen Erfahrung eine Menge Fachwissen parat, ist das einfach perfekt. Und du kannst es dir immer wieder angucken, ne? Immer wieder angucken, ja. Also, ja, was live ja nicht so dazu. Nicht funktioniert, ja. Und also, wir haben früher auch oftmals von zwischen verschiedenen Präsenzveranstaltungen Transfertage oder Transfersituationen einbauen müssen, wo nochmal wiederholt wird und geguckt wird, wie kann das Erlernte in die Praxis umgesetzt werden. Und oftmals waren diese Dinge aus der Präsenzveranstaltung gar nicht mehr präsent. Ne? Und dann kannst du dann einfach, heute ist klar, YouTube oder wie auch immer, du kannst überall nochmal wiederholen, alles nochmal irgendwie die reinziehen, aber das war damals ja relativ neu, ne? Da waren wir schon, denke ich, schon irgendwie Pioniere, ne? Also.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen das Live-Schneiden. Also, das ist halt, wenn man das heute betrachtet, wenn man sich anschaut, ich habe hier ein Ate Mini von Blackmagic Design. Die große Version, 8 HDMI-Eingänge, 4 Mikrofoneingänge, 1000 Spielereien, kostet 1300 Euro. Schließt eine Festplatte an, kannst in super Qualität aufnehmen. Das war damals undenkbar. Ich weiß noch, wir haben ja damals mit Software gearbeitet, sowas wie OBS. Aber OBS gab es, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Ein kostenpflichtiges Programm. Wirecast war das, genau. Von Team Telemedia sind.
Telestream.
Telestream, genau. Telestream. Da war der Rechner schon. Das war damals Top-Notch MacBook Pro. Das war da schon ganz schön am Rödeln. Ja, ja. Dann haben wir damit auf Software live geschnitten, das Ganze synchronisieren. Und das Coole war ja einfach, du konntest, und das ist ja heute Standard, man kann sich nur nicht vorstellen, du kannst ja direkt danach reingucken und sagen, ey, okay, das Video ist super, aber die eine Stelle, die machen wir nochmal neu. Dann hast du auf die Kamera umgeschaltet und nochmal neu produziert. Ich weiß noch, da waren die meisten völlig baff, weil sie sich das gar nicht vorstellen konnten.
Ja, ja. Wir waren dann auch irgendwie nach so einem Tag der Produktion, ich weiß nicht, teilweise haben wir Stunden an Material produziert. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel das war, aber das war viel, viel fertiges Material. Und normalerweise war es ja so, die in der Zeit davor in so einem Videoprojekt hast du erstmal einen Text gemacht, ne? Text, aufgezeichnet und dann gutes Projektmanagement dazu, damit du diese ganzen Schnipsel, sag ich mal, die ganzen Text wieder in die richtige Reihenfolge kriegst und weiß noch. Und immer gucken, was ist denn jetzt, und aussuchen natürlich, sichten, ne? Das ganze Sichten des Materials, das haben wir ja direkt vor Ort gemacht. Hey, das war gut. Das war nicht gut, nochmal hinterher, ne? Ein paar Sekunden, ein paar Minuten. Perfekt, ja, sag ich mal, war echt perfekt. Ich kann mich sogar erinnern, wenn du über Performance sprichst, als ich das erste Greenscreen gemacht hat, also dieses Rausrendern, da hatte ich ein MacBook Pro, ich weiß nicht, welche Generation, es war ganz, ganz früh, dann hat der für eine Minute irgendwie 4 Stunden gebraucht, bis er das gerendert hatte. Oh. Dann habe ich ihm einen Bekannten, der war in der Branche tätig, sagt, du brauchst ein Mac Pro, so eine richtig fette Maschine. Das Ding hat direkt 10.000 Euro gekostet. Mhm. Mit externen Festplatten. Da war der in einer Minute fertig, so. Und die Kiste ist jetzt auch total veraltet, die wird das gar nicht mehr schaffen, ne? Das, was wir gemacht haben, wäre unmöglich, ja. Weil hat sich auch, Gott sei Dank auch viel getan. Und durch dieses Atom, gerade Atom Mini hier, dieser Schnittplatz, ist schon gigantisch. Und meine Idee war ja, irgendwie muss das so sein, dass du das alleine handeln kannst. Ja, alleine dich selber aufzeichnen mit Einspielern, mit unterschiedlichen Kamerasituationen, mit oder ohne Greenscreen. Und das ist ja heute alles möglich, ne, mit der Technik. Mhm. Per Knopfdruck. Per Knopfdruck, ja. Ist unglaublich.
Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal, bezahlbar. Also ich habe ja selber in der Corona-Zeit 2 Jahre lang, ich weiß gar nicht, wie warm, 40, 50 Trainer und Coaches begleitet, die sich selber in unseren Online-Mentorings oder auch in Einzelprogramm Studios eingerichtet haben oder wir haben den Studios eingerichtet. Ich sag mal, wenn du das selber gemacht hast mit Begleitung, da warst du mit unter 10.000 Euro inklusive Technik, warst du dabei. Das war ja damals völlig undenkbar. Also erstmal die Technik konnte noch nicht mal ansatzweise das. Mhm. Und selbst für etwas, was rudimentär die Dinge konnte, wie wir es beschrieben haben, da war es ja schon im ordentlichen mittleren fünfstelligen Bereich unterwegs. Ne?
Ja.
Und heute kann es eigentlich jeder machen. Das Erschreckende, was mich immer wieder so ein bisschen wundert, also als Corona dann vorbei war, hat man ganz krass gesehen, auch natürlich bei den Teilnehmerzahlen in meinen Webinaren, in meinen Infowebinaren, aber auch natürlich in den Online-Programmen, wieder auf Seiten der Trainer und Coaches von heute auf morgen wirklich brutal das Interesse nachgelassen hat. Also die meisten haben es echt, auch das habe ich in vielen, vielen Gesprächen, Beratungsgespräche geführt, immer wieder gehört, sie haben es nicht als Chance empfunden, sondern als Zwang. Mhm. Was ich schade finde. Wir haben ab und an, das ist sehr selten, weil wir uns ja anders ausgerichtet haben, immer noch mal hier und da ein paar Trainer und Coaches. Das sind eher so wirklich, ich sag mal, die gehören dann zu den 0,5% Top-Notch. Und die berichten immer noch, dass zahlreiche Kunden immer noch, obwohl es nicht notwendig ist, auch digitale Formate wünschen, aus Zeit- und Kostengründen. Und da mittlerweile die Daumenschrauben auch schon angelegt werden, wenn es um Qualität geht. Die akzeptieren nicht mehr deine 0815 Webcam.
Das ist so, ja klar. Ja, das ist immer so, ne? Die Qualitätsansprüche steigen einfach mit den Möglichkeiten. Und da muss da schon ein bisschen dranbleiben, das ist so. Und wir haben ja auch, es geht ja auch los mit der Kamera im Notebook, ja, wenn die dann, entweder stellst du die Kamera hoch oder das Notebook auf irgendwie Bücher oder so. Ich persönlich habe jetzt hier auf dem Bildschirm eine Kamera, die ist ein bisschen höher, ansonsten hast du dir dieses Doppelkind-Ding da, ne? Das geht ja, also muss was machen in der Richtung, das ist klar, ne? Ich habe jetzt selber gerade sieht man so ein bisschen ein iPad da hinten am Stativ, da mache ich Aufnahmen, also Übungsaufnahmen für Gitarrenunterricht, also den ich nehme, ne, um meinem Lehrer dann kleine Videos zuzuschicken, dass der die analysieren kann. Und das ist ja auch über hier ein XLR-Mikrofon wird eingespielt, gutes Video über iPad, gute Tonqualität. Also es ist schon eine feine Sache. Und dann habe ich es wieder, diese One-Man-Show, ne? Brauchst jetzt kein ganzes Riesenstudio, sondern du kannst es reicht das ja auch. Es wird ja nirgendwo präsentiert, sondern es geht ja darum, dass jemand das analysiert und so, ne? Ja, und das ist immer die Frage, ne? Ja, Performance geht ganz. Ja,
die Performance ist immer noch das Wichtigste dabei, weil mir fiel eben noch was ein, als du rückblickend ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählt hast. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass regelmäßig die Rückmeldung war, dass die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Unternehmen, auch wenn sie vor der Kamera nicht so perfekt waren wie teilweise erfahrene Trainer, die wir ja auch dann vor der Kamera hatten, dass sie von der Akzeptanz viel besser dastanden als halt jemand, der das ja, ich würde sagen perfekt, aber einfach super professionell gemacht hat.
Ja.
Und ich denke, das ist auch echt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was wir auch in unseren Workshops und Unternehmen immer sagen, die dann sagen, ja, ich weiß nicht, wer für die Kamera wählen, das ist ja nicht perfekt. Ja. Gerade dieses Nicht-Perfekte ist heute viel, viel wichtiger.
Ja, man sagt ja so authentisch oder das ist stimmig, ja, wenn du dann vielleicht rhetorisch nicht so perfekt bist, wie es sein könnte, aber wenn du es schaffst, dass der Mensch rüberkommt, wie er ist, so ein glaubhaft das vermitteln kann. Ich hatte mal einen Techniker, was hat er gemacht? Techniker hat der auch Datenschutz oder so, der hat sich so schwer getan. Und das war so ein bisschen auch, ich weiß ja nicht, ja, ich habe den dann natürlich auch gecoacht, klar, ein bisschen, ich sag mal, seelische Betreuung gemacht. Und irgendwann hatte der so einen Spaß daran. Und als das erste Video fertig war, das war auch ganz witzig, weil der Typ selber auch witzig war irgendwie, er musste nur er selbst sein. Als wir diese Angst vor der Kamera weg hatten, dann hatten wir das erste Video fertig. Und der war so happy, dem kamen die Tränen. Der sagt, das ist unglaublich, dass ich das bin. Also, und da, das sind ja viele, wir hatten ja mal so eine, ich weiß gar nicht mehr, war das so eine Frauentruppe da?
Ah, ja, ich weiß
Frage, nicht. Ja, ich weiß gar nicht mehr,
welche. Ja, das ich war. Kann mich noch sehr erinnern.
Ja, wer geht vor die Kamera und so, ach nee, ich will nicht, und fang du doch erstmal an. Und wenn dann irgendwie sich so alle eingegruft hatten, das ist ja einfach so, ne, wenn du dann, ich weiß ja selber noch in meiner Anfangszeit, Kamera, oh, da ist das Licht an vorne, das rote Lämpchen, oh Mann, wirst du irgendwie rappelig oder so. Und irgendwann hast du dich dran gewöhnt und dann ist das hier der Alltag. Dann ist das wie, als wenn du dich mit jemandem unterhältst, ja, unterhält sich mit der Kamera oder hört sich zwar blöd an, aber das ist ja einfach so. Dann ist das normal halt. Und du kannst so sein, wie du bist und das ist ja das Ziel. Na gut, wir Menschen, wir erkennen ja jemand, wenn der ja, gestelzt auftritt oder eigentlich jemand anders sein will vor der Kamera oder auf der Bühne, als er ist. Ne?
Absolut. Ich kann mich noch super an einen Fall erinnern, als wäre es gestern gewesen, wirklich. Das war jemand von einem Unternehmen, was kurz Zeit später von einem anderen großen Telekommunikationsunternehmen aufgekauft wurde. Und der war, ich glaube, Vertriebsbereichsleiter im Außendienst und hat seinen Kollegen erklärt, ich meine, das ist schon eine Weile her, deshalb war das damals ja noch völlig okay, dass man mit Excel-Tabellen gearbeitet hat. Heute würde ich ja sagen, um Gottes Willen, kein CRM. Aber der hatte dann damals sehr komplex aufgebaute Excel-Tabellen, also mit vielen Filtermöglichkeiten und wie man halt optimal die Daten da von den Kunden rausfiltert. Und ich weiß noch, der fing dann an und hatte dann auch eine unheimliche Blockade im Kopf, weil er halt so, ich sag mal, so wie man es aus dem Fernsehen kennt, irgendwie durch choreografiertes Video machen wollte. Und ich weiß noch, der stand, da hatte einen Schweißausbruch nach dem anderen. Der arme Kerl, der war am Schwitzen und am Zittern. Und dann haben wir irgendwie gesagt, stopp, jetzt erzähl uns doch mal, worum geht's überhaupt? Und haben ihn so ein Gespräch verwickelt. Ich weiß gar nicht, ob wir beide das gemacht haben, die Produktion. Auf jeden Fall, da war der ein völlig anderer Mensch. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt mach's nochmal, guck ab und an mal in die Kamera, damit ich sehe, ob das, auch wenn wir es aufnehmen würden, wirklich, wirklich funktioniert. Und hab dann natürlich heimlich stirnleise aufgenommen und das war nicht perfekt. Da hat er immer gesagt, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, gucken hier. Ja, aber das ist ja gut, das ist ja normal, das zeigt ja, dass ein Mensch ist wie du und ich. Ne?
Ja.
Kam super an, das Video.
Ich erinnere mich, da war irgendwas, aber wir hatten ja so viele Kunden und so viele Aufnahmesituationen. Aber es ist ja letztendlich auch so, man sagt ja auch, ich habe mich ja mal ein bisschen mit Rhetorik beschäftigt, der perfekte Vortrag ist unvollständig. Ja, warum? Wenn du dir vorher das Skript machst oder jetzt das Drehbuch für den Film, eines Drehbuch, dann mache ich dies, dann sage ich das, dann halte ich die Hand vielleicht so. Das wisst ihr nur mit sehr, sehr viel Übung hinkriegen und dann bist du ja im Bereich des Schauspiels vielleicht schon eher als in der einer authentischen Präsentation. Das heißt also, am besten ist es so, du weißt, was du machen willst und du hast das Know-how vielleicht, oder ganz bestimmt das Know-how. Und am besten ist es, du findest so weit rein, als wäre es ein normales Gespräch mit dem Gegenüber. Und dann kann es durchaus sein, deshalb unvollständig, dass gewisse Dinge einfach auf der Strecke bleiben. Aber es ist allemal besser, das kannst du nochmal im zweiten Video machen oder das kannst du nochmal durch ein anderes Medium nachsetzen, allemal besser, als wenn du ein hundertprozentige, aber super grottenschlechte Präsentation abgeliefert hast, wo du sagst, ich habe alles, was ich machen wollte, habe ich drin, aber es will sich keiner angucken, weil es allzu lange dauert oder gestelzt ist oder halt nicht authentisch, nicht stimmig.
Absolut.
Ja, das ist so. Das ist so. Wenn du bereit bist, sagst, okay, das ist sowieso, das bereit zu sein, einfach sagen, okay, komm, jetzt bin ich in einer Aufnahmesituation, ich guck irgendwie, mit Unterstützung komme ich da rein, und dann bereit zu sein, nicht der Vollständigkeit hinterherzulaufen und der Perfektion. Dann läuft's, dann geht das.
Und trotzdem ist es heute leider immer noch ein Standard. Also ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich es mitbekomme, dass immer noch in ganz, ganz vielen Unternehmen der Standard für digitale Formate, sei es Videos oder auch Webinare, ist, dass jemand halt eine stundenlange PowerPoint bespricht. Das ist dann ganz häufig auch furchtbar gestelzt, weil dann Moderationsnotizen vorgelesen werden. Und es ist halt auch einfach echt wahnsinnig schwer, dem zu folgen, weil da gibt es ja auch unzählige Studien, jetzt auch durch die Corona-Zeit dazu, wie schnell Leute innerlich abschalten. Also diese berühmte Zoom-Fatigue, die ja grundsätzlich die geringe Bereitschaft zeigt, so viele Videocalls noch zu machen, wobei es immer noch eine ganze Menge sind. Und auch das kriege ich mit vielen Unternehmen, das mittlerweile als Standard für gewisse Kontakte, gerade im Vertrieb Erstkontakt oder auch Zwischenkontakte etabliert haben. Aber dass das so wichtig ist, wie wir es ja, ohne uns jetzt da über den Klee zu loben, aber wir sind ja von einer ganz anderen Seite gekommen. Wir sind ja nicht von wir machen eine Präsentation, sondern wie du es ja gesagt hast, deine Vision war ja eine Tagesschau in klein. Das haben wir auch immer bei den Kunden gesagt, stellt euch ein kleines Tagesschau-Studio vor. Wir kamen von der Medienproduktion und da war das völlig normal. Du würdest niemals ein Produktvideo oder ein Imagevideo oder ein Erklärvideo machen, wo du nur eine einzige Einstellung hast und die ganze Zeit nur so langweilige Folien zu sehen sind. Deshalb, das macht wahnsinnig viel aus, wenn man das mal erlebt hat und das auch umsetzt.
Ja, das stimmt. Und genau ihr, die Perfektion, sagen wir mal, nehmen wir einen Teleprompter. Da habe ich auch mal ein bisschen mit gearbeitet. Das kann man natürlich auch machen, aber das muss man lernen, mit dem Teleprompter zu arbeiten. Da sind ja auch, ist nicht nur der Text, das sind ja Untertexte noch, ne, und die so ein bisschen die beschreiben, was du machen musst. Aber das ist schon auch eine Kunst, das muss man lernen. Die andere Möglichkeit ist, ja, du, wie ich gerade sagte, du guckst einfach möglichst, das ist wäre so wie freie Rede, dass du in ein Gespräch kommst, wie ein Gespräch mit einem Kumpel jetzt, ne, auf der Straße, im Garten oder so. Das ist im Grunde genommen das Thema, was erstrebenswert ist. Und da die Ängste vorher abzubauen und an der Technik vorbeizugucken, die ja auch jetzt immer weniger wird, ne? Ich meine, du hast ja jetzt auch noch ordentlich was im Studio stehen, aber wenn ich dran denke, was wir früher aufgefahren hatten, das ist so unglaublich an Technik. Aber daran vorbeizugucken, an der Technik und in die Normalität reinzukommen, da muss ich darauf einzulassen, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die erfolgsgekrönt ist. Also in den meisten Fällen hat das mit den Menschen funktioniert. Allerdings, mir geht es persönlich auch so, dass ich, wenn ich mich auf etwas vorbereite, auch dazu neige, möglichst an die 100% zu kommen, und dann bist du mit der Vorbereitung sehr, sehr lange beschäftigt, weil hier noch was fehlt da, es ist nicht vollständig, du willst ein vollständiges, gutes Bild abgeben, wo ich mir selber auch dann sage, ach komm, Mensch, worum geht's hier? Was sind die wichtigsten Dinge? Was sind die Fakten, die rüberkommen müssen? Oder was ist derjenige, der hinterher zuguckt, auf die Bühne guckt oder auf den Film, was brauchen die eigentlich? Was ist für die interessant? Und wann kann der mich vielleicht gar nicht mehr sehen, ja, wenn ich da die erste halbe Stunde schon hinter mir habe, ne? Und man sagt ja auch, ein guter Vortrag hat einen guten Einstieg, ein gutes Ende, und die Zeit dazwischen sollte möglichst nicht zu lange sein. Sonst hast du die da wegsegeln, ne? Hindämmern, hinschlummern, ja.
Ich weiß noch, wir haben mal ganz oft den Fall gehabt, dass die Leute vor der Kamera erstmal so ein bisschen, ja, on the fly oder so aus der Hüfte erzählt haben, was sie da präsentieren möchten, und wie oft du gesagt hast, super, aber hör auf zu labern. Und dann immer so entsetzte Gesichter, aber es ist, ich kenne es von mir selber, ich habe ja auch, keine Ahnung, ich habe mal überschlagen, weit über 1000 Workshops, Seminare und Coachings gemacht. Und früher war das wirklich so, manchmal habe ich Seminare, die gingen über den Tag verteilt 10 Stunden. die hätte ich garantiert auch auf 6 Stunden runterkürzen können. Klar, da war viel Storytelling dabei, ne? Gerade wenn es um Musikproduktion ging, haben viele Leute auch Spaß dran gehabt. Und wenn du dann so ein Wochenende in so einem Seminarzentrum bist, gemeinsam, ist es auch nicht so schlimm. Aber irgendwann wurde mir auch bewusst, als ich meine Tutorial-DVDs gemacht habe, dass das irgendwann, also dass die Menge, auch wenn es spannende Informationen sind, die Leute ja gar nicht verarbeiten können. Ja, und deshalb, meine Empfehlung ist da auch immer, bevor du jetzt ein Video wirklich aufnimmst oder auch vielleicht, wenn im Unternehmen ein Studio existiert oder du zum Dienstleister gehst, nimm es ein paar Mal zu Hause auf deinem Smartphone auf. Das geht ja heutzutage zum Glück. Gab es damals ja auch nicht.
Unglaublich, ja.
Und dann gehst du mal mit ein bisschen Abstand ran und guckst, erzähle ich wirklich nur relevante Infos oder quatsche ich mir einfach die Seele aus dem Leib mit Dingen, die letzten Endes gar nicht wichtig sind. Und ein wichtiger Punkt, das ist uns ja damals auch ziemlich schnell klar geworden, war ja auch einer der, sag ich mal, Kernelemente und der Produktion, ist halt mit 2 Kameras zu arbeiten. Das unterschätzen viele auch, weil du halt, wenn du dich versprochen hast oder merkst, ey, die letzte 1 Minute habe ich einfach nur Dünnpfiff geredet und viel zu umständlich, schneidest auf die andere Kamera.
Genau, wenn es sich live
und fängst dann gerade, da wieder an.
Wenn es gerade nicht live ist. Aber nee, das ist diese Live-Produktion, das ist schon eine super, super coole Sache. Finde ich total entspannt.
Absolut. Also es ist ja auch anders gar nicht möglich. Also das ist ja auch was für regelmäßig. Ich habe ja bei meinen Vorträgen, witzigerweise habe ich morgen wieder einen 2-stündigen Workshop bei der Wirtschaftsförderung Bochum. Diesmal geht es auch wirklich um, also ein Hauptteil meiner Arbeit ist mittlerweile missionarisches Arbeiten, also wirklich Unternehmen darauf darüber zu informieren, vorzubereiten, was möglich ist.
Interessant, ja.
Also es ist ja klar, weil die meisten haben sich noch nicht damit beschäftigt und wissen gar nicht, was ihnen da verloren geht. Und da auch klar machen, Leute, ihr könnt natürlich das Thema outsourcen an Dienstleister, aber das ist so aufwendig und kostenspielig. Ich habe jetzt witzigerweise letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit Professor Dr. Christian Schmitz, Professor für Vertriebsstrategie an der Ruhr-Uni Bochum. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig Vertriebsstrategie oder Vertrieb. Und die haben genau dasselbe Thema bei sich auch gehabt in verschiedenen Produktionen, dass sie jetzt auch überlegen, eine eigene Studie einzurichten, weil du brauchst viel Zeit, erstmal dem Dienstleister zu erklären, was da hinten rauskommt. Dann kommt Storyboard, Texte, Story und so weiter und so fort. Weil so machen das halt Profis. Mhm. So machen wir Medienprofi-Nerds das. Dann wird das Video gedreht. Nach 2-3 Wochen hast du den Schnitt, vielleicht auch schon nach einer Woche. Und dann stellst du fest, boah, wir haben hier die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Das ist ja gar nicht das, was wir wollten. Also wir dachten alle, wir hätten es, aber haben wir ja gar nicht. Und dann, das ist immer das, was mich auch, ehrlich gesagt, in der Dienstleistungssituation früher immer genervt hat, über so gewisse kreative Dinge kannst du ewig reden und hast trotzdem auch beim 1000-mal Abgleichen völlig unterschiedliche Vorstellungen.
Bild, ja. Die Bilder abzugleichen.
Dann musst du wieder rein. Drehen, schneiden und so. Wenn du ein eigenes Setup hast, sagst du, gucken wir rein, war nicht gut, lass uns nochmal machen. Produktion vom 5-Minuten-Video dauert 5 Minuten, fertig.
Ja, und es ist ja auch, 5 Minuten dauert 5 Minuten. Es ist ja auch immer auch noch entscheidend, auch wenn wir jetzt über Rhetorik reden, wenn du die Lösung eines Problems hast für viele Menschen oder du hast eine Information für viele Menschen, ist die Frage ist, steht im Raum, wie gut muss das Video wirklich von der Präsentation sein, von allem, oder muss es einfach nur schnell gehen? Es muss schnell gehen. Die Frage ist, es soll kein Film sein, also kein Medienspektakel, kein Spielfilm, auch kein, Unternehmensfilm. Hochglanzproduktion. Sondern wenn ich das Problem habe oder suche eine Lösung von meinem Problem, was ist dann wichtig? Die Lösung ist wichtig. Und ob jemand dann, wie der aussieht und ob der vielleicht einen Sprachfehler hat oder irgendwas, interessiert mich dann im Augenblick weniger, wenn der Druck, das Problem zu lösen, sehr, sehr hoch ist. Ich habe es mal ähnlich gehabt, als ich mich mit dem Thema Greenscreen beschäftigt habe, ganz am Anfang. Da hatte ich einen Filmtechniker, der hat auch für Walt Disney gearbeitet, hier in den USA. Und der hatte einen, der konntest du auch kaum verstehen in seinen Videos, aber und ich habe mir den trotzdem reingezogen, 3., 4. Mal, bis klar war, worum es da ging. Also ich hatte ein Problem zu lösen. Und er hatte die Lösung.
Ja. Definitiv, ja. Wobei man da sagen muss, heute ist es ein bisschen anders. Eine Sache hat sich geändert, das hast du eben auch schon mal erwähnt. mit den technischen Möglichkeiten steigt natürlich auch der Anspruch. Es gibt aktuelle Studien dazu. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem die ursprünglich sind, aber von Statista gibt es auch eine. Und von der Firma, die, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, TechSmith, genau, gab es vor ein paar Jahren auch schon eine, was bei gerade bei Tutorial, Schulungsvideos, Trainingsvideos, die wichtigsten Faktoren sind. Faktor Nummer 1 ist Top-Tonqualität, Faktor Nummer 2 ist Top-Videoqualität, Faktor Nummer 3, also es ist eine Umfrage, eine Studie wirklich, Faktor Nummer 3 in diesem Ranking ist die Aufbereitung der grafischen Inhalte. Punkt 4 ist irgendwas anderes und irgendwann Punkt 6 kommt Didaktik und fachlicher Inhalt, die Aufbereitung. Da haben immer viele Trainer, mit denen ich drüber gesprochen habe, sehr verwundert geguckt, weil ganz oft kam dann der Einwand, Content ist King, der Inhalt ist wichtiger als die Form, ja. Aber wenn es dich körperlich anstrengt und nervt, diesem Content zu folgen, weil du nichts verstehst und nichts siehst, dann...
Schlechter Ton, ganz schlimm, ganz schlimm. Mach ich sofort aus. Ist der Ton schlecht, ist egal, was da kommt. Ja, das stimmt schon, das schalte ich ab.
Ja,
definitiv.
Das ist, großes
und wie
Thema
du sagst, heutzutage. es ändert sich, die Ansprüche steigen halt, ne? Das von TechSmith hatte ich auch mal gesehen. Also das war auch ganz interessant, was sie da geschrieben haben, ja. Und so bleibt ja nichts
auf dem Stand.
Ja.
Schnelligkeit auch, definitiv. Wie schnell kommt der zum Punkt? Labert der am Anfang 10 Minuten rum und macht eine Dauerwerbesendung? Also gerade bei YouTube-Videos, oder weiß ich schnell, worum es geht? Und im Unternehmenskontext, das haben wir auch. Glaube ich, auch einmal war das Härteste, dass das Video, nachdem wir es intern mit den verantwortlichen Personen im Studio abgesegnet hatten, musste das sofort zur Rechtsabteilung. Dann haben wir eine Stunde gewartet. Ich glaube, das war der Kollege da mit den Excel-Tabellen. Ich glaube, der war das. Mussten wir eine Stunde warten, bis das Okay von der Rechtsabteilung kam, dass die Inhalte so, auch wenn es nur ein internes Training war, dass die Inhalte so rausgegeben werden dürfen. Also das war ein extremer Zeitfaktor, weil das, glaube ich, 2 Tage später in irgendeiner Veranstaltung so genutzt werden. Mhm. Und das kriegst du nur mit Eigenproduktion und anders geht's nicht. Und mit gewisser Vorplanung natürlich.
Ja, diese Eigenproduktion, das war mir auch relativ früh klar, nachdem die ersten Schritte gemacht worden sind in der Produktion, im eigenen Studio, auch mit dir zusammen, dass wenn du als Unternehmen, auch vielleicht auch gerade als kleineres Unternehmen, die Möglichkeiten gar nicht hast, ein Studio einzurichten und die Aufträge nach außen, das war ja, also ein Filmteam zu organisieren, zu bezahlen, das machst du am besten selber. Und dann ist auch die Frage, ne, also wie groß ist das Budget, klar, und was sind deine Erwartungen an Qualität und so weiter? Das kann man ja im Detail auf den Kunden abstimmen.
Ja, ist eine einfache Rechnung. Ich sag mal, ein durchschnittliches Trainingsvideo bist du im lockeren, mittleren, vierstelligen Bereich, mindestens. Ich höre jetzt immer mehr, so zwischen 4.000, 5.000 und 8.000 Euro ist in vielen Bereichen der Standard. Da machst du 10 Videos, machst du natürlich als normaler mittelständischer Mittler nicht mal ebenso.
Nee, das sind dann ein paar Minuten nur, ne? Maximal, ne?
Genau. Und dann hast du dann 40.000, 50.000 Euro. So, und ein eigenes Studio, da fängst du ja bei 20.000. Also die kleineren Settings, die wir machen, die fangen bei 20.000 an. Und da ist schon die Schulung und die Beratung im Vorfeld dabei. Und dann können die jeden Tag, ich sag mal, das Einzige, was sie kostet, ist der Strom und die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind eh da. Klar, die müssen sich ja auch irgendwie bezahlt machen, aber das wird durch das Studio wahrscheinlich noch effizienter werden. Und ansonsten hast du Stromkosten. Aber du musst nicht alle halbe Jahr Technik updaten, kostenpflichtige Software. Musst du gar nicht machen alles. Das ist nicht nötig. Und du musst auch nicht einen Dienstleister für jede kleine Änderung bezahlen. Ne? Das ist eine ganz, ganz schnelle Rechnung.
Eine der Ideen, die ich damals hatte für diese, also für die Zukunft der Produktion in den Anfängen noch, das Ganze muss so einfach werden wie ein Passfoto. Gab ja früher diese Automaten, ne? Da setzt sich rein, drückst auf und dann schmeißt die Münzen rein oder was Checkkarte, weiß gar nicht mehr. So, Passfoto, zack, fertig. So einfach muss das sein. Und es ist ja so, wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt bei weitem nicht mehr so viel Equipment, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich stelle meinen Rechner ja auf Kamera, schalte ein, dann geht das los. So muss es sein. So muss es laufen. Ansonsten, also allein zeitlich, das kriegst du gar nicht mehr hin. Und wenn du jetzt guckst, YouTube, allein YouTube-Videos, ja, da gibt es eine ganze Menge auch gute Sachen, gibt auch eine ganze Menge, was nicht so gut ist oder was nicht ganz richtig ist. Wie viel Video es, ich weiß, da gibt es auch eine so eine Aufstellung, wie viele Videos, wie viele Minuten oder Gigabyte pro Minute weltweit produziert werden oder so entstehen. Auf jeden Fall die Videobörsen, sage ich mal, oder die Plattformen, die platzen ja auseinander. Das war ja, sag mal, 2009, als ich so gestartet bin, da waren wir ja ganz weit entfernt von solchen Geschichten. Mhm. Da gab es einige wenige, die mal ein paar schlechte Videos gemacht haben. Aber heute ist das, gibt so viel. Du musst dann gucken, wenn du was Fertiges haben willst, was for free ist und willst vielleicht deine Mitarbeiter mit beglücken, da brauchst du jemanden, der sagen kann, ob das gut ist oder nicht gut ist. Das stimmt oder nicht stimmt. Ja. Es gibt so viel Müll da, also ist unglaublich. Gibt es auch im Bereich der Bücher, ne? Auch jetzt im Bereich der, auch Bereich, wenn wir bei Rhetorik sind oder so, gibt es auch Dinge, die da drin sind, in Büchern, vielleicht älteren oder mittleren, alten Büchern, die nicht mehr der wissenschaftlichen Erkenntnis von heute entsprechen.
Mhm.
Und dann bist du ja irgendwie in der Vergangenheit unterwegs. So mit vielen Dingen. Also es ändert sich halt. Und wenn du dann irgendwie auf alte Quellen, es gibt auch ganz, ganz viele alte gute Quellen, im Bereich der Mathematik zum Beispiel, ja, oder Physik, mhm, da ändert sich ja nicht so viel wie jetzt im Bereich der Videoproduktion beispielsweise oder Audioproduktion.
Mhm. Das ist ein ganz anderes Feld, ja.
Ah ja, und ich weiß nicht, wie das jetzt im Bereich der Audioproduktion so mal wie. Ich habe letztens mal was ausprobiert, ein Video aufgezeichnet und das über eine KI checken lassen und anpassen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, da gab es auch immer eine Möglichkeit. Hab mich gewundert, wie gut die Qualität da ist.
Ja, also grundsätzlich, also hier für die Videos, die ich hier aus den Podcasts mache, für YouTube, weil YouTube ist für mich jetzt eher so die Drittverwertung. Hm. Da gehe ich jetzt auch nicht hin und ziehe die Videospuren runter und mache eine Audio-Nachbearbeitung. Das lohnt sich gar nicht. Also im Sinne von, das ist jetzt nicht mein Hauptmedium. Das mache ich in Riverside, sag hier KI-Audio, meinen Ton weiß ich sowieso schon zu 80% fertig. Ich habe hier im Atom alle Einstellungen, Equalizer und so gemacht. Bei meinen Gästen muss ich halt meistens ein bisschen mehr die KI drüber laufen lassen, sie dann halt den Nachhall wegnimmt, das Rauschen und dann so ein bisschen verdichtet lauter macht und EQing, da wird's dann schon echt ein bisschen hakelig. Da macht die manchmal ziemlichen Unsinn, aber letzten Endes ist das alles viel besser als unbearbeitet oder ein schlecht aufgenommenes Video und das macht's Laien halt noch viel einfacher. Und ein Vorteil einer Standardsituation, du sagtest eben Einfachheit, ich habe immer erzählt, ja, unseren Kunden, ihr Studio ist innerhalb von 10 Minuten einsatzbereit, bis ich mal selber die Zeit gestoppt habe. Das stimmt gar nicht. Mhm. Das ist unter einer Minute teilweise. So, und dann kannst du loslegen. Am längsten brauchen immer die Rechner im Studio. Die haben ja auch SSDs drin, geht auch mittlerweile alles unter einer Minute. Und dann bist du bereit und kannst loslegen. Und kannst halt wirklich in deinem, ich sag immer, das ist wie Tütensuppen kochen, in deinem fertigen Setup sofort Content produzieren. Und wenn du dann, wie gesagt, im Atom ist ja so ein Audiomischpult drin, da die Voreinstellungen schon alle drin hast, dann bist du ja klanglich auch schon mal viel besser und viel weiter, hast eine bessere Klangqualität. Dann standardisierte Raumakustik haben wir immer mit dabei, standardisiert im Sinne von, dass der Sound gut ist, dass du da jetzt nicht groß Raumhall hast. Und diese Standards, dieses quasi nur noch heißes Wasser draufkippen zum Fertigmachen, geht ja weiter bis in die Post-Production. Wenn du immer dieselbe Aufnahmesituation hast, ja, im gleichen definitiv. Raum, eine Handvoll Leute,
definitiv, ja,
dann kannst du auch eine Projektvorlage machen, wo eine nachträgliche Klangbearbeitung nochmal drin ist. Das machen wir ja auch. Und dann kommst du an ein Niveau ran, qualitativ, was wirklich ganz nah dran an dem professionellen Niveau ist.
Was hast du mal gesagt? 80% oder so? 80% kannst du über mindestens. So eine Projektvorlage mindestens. Ich habe ja auch noch eine von dir. Eine Gitarre und Gesangsspur, die nutze ich heute noch. Mich ganz zufrieden mit damit eigentlich. Also muss vielleicht nochmal gucken, irgendwann nochmal was Neues machen. Aber das ist schon gigantisch. Und ich kann mich erinnern, was auf jeden Fall, Perfektion ist gut, aber Perfektion kann auch ein Hindernis sein. Kannst du dich erinnern? Wenn du sagst, das ist noch nicht gut, wir müssen nochmal drehen, der Ton muss noch besser werden. Und dann musst du sagen, okay, wer hört denn das jetzt noch raus?
Das ist es. Wie oft wird das Video genutzt?
Wenn
es für eine Veranstaltung ist.
Ich meine, es ist so, wenn wirklich ein übler Versprecher drin ist und du hörst es dir mehrfach an oder so, das kann dann schon irgendwie nerven. Aber wenn so Feinheiten da sind, wo du sagst, da hat er sich ganz, hat er, glaube ich, irgendwie undeutlich gesprochen, Ey, das ist immer eine Frage, genau, wie oft wird das angehört und wie, nochmal, wie sehr löst das Video oder dieses Schnipsel oder ein Problem? Oder
das versendet sich, sagt man ja so schön.
Es versendet sich.
Das sagt man im Fernsehen. Also wenn Fehler gemacht wurde, dann sagt man, das versendet sich. Weil, also früher wurde es ja aufgezeichnet, aber nicht wirklich mehr gesendet. Vielleicht irgendwann eine Sondersendung. Aber ansonsten, das weiß ja eh keiner mehr. Wie du eben so schön gesagt hast, Intro, Outro ist wie beim Konzert und beim Song. Der Anfang muss stimmen, die Schlussnote, der Schlussakkord muss stimmen und zwischendrin, wenn du Fehler machst, die Menschen vergessen es ganz schnell. Heißt nicht, dass man sich nicht gut vorbereitet, aber
ja, stimmt.
Das versendet sich halt.
Es ist ja auch so, wenn ich jetzt irgendwo mal was vorgespielt habe oder so, das Schlimmste, was du machen kannst, genau bei der Videoproduktion, oh, ich habe mich versprochen, aufhören. Ja. Müssen wir mal von vorne, ne? Das machst du 1, 2, 3 Mal und dann hast du kein Publikum mehr. Oder du, das wird einfach dann irgendwann schlecht, weil die Konzentration nachlässt. Ja, das Beste ist, du weißt ja selber, die Leute kommen ins Studio, sind frisch, haben da auch Bock, irgendwas zu machen, aber irgendwie noch Angst und so. Wir haben immer großen Wert drauf gelegt, dass das relativ schnell geht, dass die Leute relativ schnell warm werden. Denn wenn du die x-te Aufnahme gemacht hast, immer das Gleiche, nochmal das Gleiche, weil es nochmal besser werden soll, wird es irgendwann auf jeden Fall schlechter. Und da waren tolle,
verbissen.
Tolle und auch witzige Dinge dabei. Wenn sich jemand versprochen hat, sich korrigiert, vielleicht nochmal ein kleiner Lacher, ach Mensch, das war ja ganz anders und so, dann ist das mit dabei und ist auch so menschlich eigentlich, natürlich, ja. Und sympathisch.
Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, und das haben wir auch die ganzen Jahre, wo wir noch als Dienstleister auch in anderen Bereichen tätig waren, immer so beibehalten, dass du halt schaust, das ganze Thema nicht verbissen und verkniffen und verkrampft anzugehen. Das klingt immer so einfach, aber einfach mal im Kopf loszulassen, dass es super und toll und perfekt wird, hat auch viel damit zu tun, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Ich erinnere mich auch ganz oft, wir hatten ja auch recht hohe, sehr hohe Führungspersönlichkeiten von einigen Firmen bei uns im Studio. Und einer der ersten Schritte war immer, erstmal die ganze Entourage rauszuschmeißen, geht mal einen Kaffee trinken und spazieren. Nämlich auch an einen 2 Meter großer Mann, der erstmal kurz zusammengesackt ist und erstmal, puh, ne, jetzt kann ich ja ein bisschen entspannen. Und da der Druck von außen auch weg war, also einfach lockerer rangehen, spricht auch wieder fürs selber machen, weil wenn du beim Dienstleister bist, die Stunde kostet 250, 300, 400 Euro, dann ist da Feuer, da ist Druck. Bist du im eigenen Studio, kannst du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, Freitag Nachmittag aber 16 Uhr ist eh keiner mehr im Büro, bucht euch da das Studio und probiert euch aus, löscht alles wieder. Und dann auch zu zweit mit Humor rangehen. Das haben wir auch. Ja. Wir haben ja auch immer, wenn wir gemerkt haben, die Leute sind verkrampft, Späßchen gemacht, dann haben sie sich aufgelockert.
Super witzig, super.
Und nochmal.
Super sympathisch war das sehr oft, also meistens auf jeden Fall.
Tja, seiner Zeit voraus, muss man echt sagen jetzt, ne, wenn man zurückblickt.
Ja, das denke ich, war auf jeden Fall eine gute Zeit, wenn ich überlege, was raus geworden ist für dich und für euch. Und für mich auch in anderer Weise. Also ich habe das mit dem Thema nicht mal ganz so viel zu tun. Ich habe mich hinterher auf die Rhetorik nochmal konzentriert. Aber konnte da auch auf viele Situationen zurückgreifen, die auch mir heute noch in manchen Situationen dann heute noch helfen einfach, ne? So. Und die Praxis ja, und du weißt, wie es funktioniert. Und das geht mit anderen Dingen genauso. Das muss nicht das Video sein, das kannst du auf andere Dinge auch übertragen.
Ja. Definitiv. Sehr schön, Florian. Matthias. Mir ist eine Sache noch eingefallen, ich stelle meinen Gästen am Anfang immer drei Einstiegsfragen, die habe ich völlig vergessen bei dir. Und da ich weiß, dass es die ein oder andere Zuhörerin, einen oder anderen Zuhörer gibt, die das total feiern, an diesem Stelle einen lieben Gruß an die Sandra Karau, die mir das kürzlich noch bei LinkedIn geschrieben hat, möchte ich das natürlich bei dir noch gegen Ende unseres Podcasts noch nachholen. Und zwar was völlig anderes, wird ein bisschen philosophisch, passt auch sehr gut zu dir vom Typ, weil ich weiß, du lernst unheimlich viel und unheimlich gerne, also proaktiv. Du hast am Anfang einen schönen Satz gesagt, der leider nicht aufgenommen ist. Ich habe mich ja bis zum geht nicht mehr zertifiziert, wenn ich alles aufzähle, was ich gemacht habe an Qualifikationen, brauchen wir 10 Minuten. Also bist ja immer unheimlich dann in die Themen rein und hast dich da wirklich intensiv mit beschäftigt. Nichtsdestotrotz, Frage Nummer 1, wenn du eines Tages auf dem Sterbebette liegst und zurückschaust zum Zeitpunkt nach heute, ich sag das deshalb so dramatisch, weil manche Leute, wenn ich ihnen die eigentliche Frage stellen, kommen so ganz banale Dingeweise nicht verstanden, wo es, also nicht direkt verstanden, worum es geht. Sondern wenn du jetzt sagen würdest, okay, ausgehend von damals nach heute, welche eine Sache möchtest du noch unbedingt, die du jetzt noch nicht kannst, bis zu deinem Lebensende lernen?
Ach du, da gibt's so viele Dinge. Da gibt's so.
Also, ich hab's mir gedacht.
Du, ich habe sag zu meiner Frau immer noch, also der, nicht der Tag muss mehr Stunden haben, das ist ja klar, wir kommen alle irgendwie mit unserer Zeit nicht klar, der eine vielleicht, weil er nicht planen kann, der andere. Bei mir ist es einfach so, ich habe, wenn ich irgendwo so, meine Erfahrung ist, ich mache ein Türchen auf und hinter jedem Türchen des Wissens liegt ein ganzes Universum. Das ist egal, was du anpackst. Ich habe jetzt eine Ausbildung als Hundetrainer gemacht vor 1,5 Jahren. Ich habe hier 100 Bücher zum Thema dabei. Im Projektmanager ist es genau das Gleiche. Es ist eigentlich überall so, du machst ein Türchen auf. Ich habe so einen Drohnenpilotschein gemacht, da genau das Gleiche. Du gehst irgendwo rein, wenn es dich interessiert. Und dann musst du dich jetzt, ich stehe da jetzt wieder vor, einfach gucken, was machst du mit deiner Zeit? Und mein Motto ist, die Zeit sinnvoll zu nutzen, egal wie. Also Zeit sinnvoll nutzen, dann gibt es ein Säulensystem, auch wenn Säule nicht mehr so passt irgendwie in die, heute sagt man eher, ja, was sagt man, Säulendenken ist alt. Aber es sind so 5 Säulen. Das ist ein altes System. Erste Säule, Beruf und Finanzen. Zweite Säule, Familie, Freunde. Dritte Säule, Gesundheit, Fitness. Vierte Säule, Sinn und Kultur. Ich habe eine fünfte dabei gepackt, Haus und Haushalt. So. Und ich gucke einfach für mich, bei dem, was ich tue, bei allem, was ich auch noch machen will, sind bei mir alle, sag mal, Säulen oder alle Bereiche gut vertreten. Mhm. Das heißt, ne, heute habe ich was beruflich irgendwas gemacht oder habe mich um Freunde gekümmert, um die Familie gekümmert. Ich habe auch Kinder, Enkelkinder und so weiter. Hast du heute schon was für dich gemacht, für Sinn und Kultur? Ne? Hast du heute was für deine Fortbildung gemacht oder so? Oder musst du mal wieder Yoga machen oder so? Ne? So die Richtung. Also auf die Frage, was würde ich gerne noch machen, kann ich gar nicht so klar sagen, weil da jeden Tag irgendwelche Dinge kommen. Ich muss nur gucken, was fange ich nicht noch irgendwo an. Ne? Ich habe relativ spät das Rhetorikstudium gehabt. Ich war jetzt wieder kurz davor, nochmal im Bereich hier Internet Security was zu machen. Aber da ich auch sehr gerne nochmal, ich habe angefangen Klavier zu spielen vor 2 Jahren. Gitarre und Gesang mache ich ja relativ lange. Ich will da noch mal ein bisschen mehr machen und da muss man einfach gucken, die Zeit reicht einfach dazu nicht aus, ne? Also die Zeit sinnvoll nutzen. Und hier kommt mal ein Hilferuf, da mal irgendwie, ach, kannst du mal und so, dann bist du auch dabei, ne? Wir sind jetzt kürzlich nochmal umgezogen im letzten Jahr hier, ein kleines Häuschen mit ein bisschen Land, da muss auch noch viel passieren. Da gibt's auch so ein Thema, was mich ewig verfolgt, die Permakultur, ist ein ganzheitliches, sich selbst erhaltenes biologisches System. Der Bill Mollison irgendwann mal, ach, weiß ich nicht, vor urlanger Zeit, 1980 oder so, den alternativen Nobelpreis für bekommen. Schwebt mir auch noch vor. Also da, ich kann die Frage so konkret nicht beantworten, da ist so viel.
Da habe ich mit gerechnet.
Ist okay für dich?
Ich war mir klar. Aber in Frage 2 kommen wir vielleicht ein bisschen konkreter rein.
Ja.
Und zwar, stell dir vor, kommt ein Flaschengeist und er hat dir einen Wunsch gewährt oder gewährt dir einen Wunsch. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld und Möglichkeiten keine Rolle spielen? Also gestalten im Sinne von, wo du sitzt, stehst, arbeitest und was du inhaltlich machst. Dein absoluter Traum, wo du sagst, okay, da würden jetzt, da wüsste ich gar nicht mehr, was ich anderes noch machen wollte.
Du, also hab ich nicht, weil ich hab alles eigentlich, was ich brauche, was ich will. Ich guck mal raus hier, ich gucke hier bis zum Horizont, also von der Sicht ist super. Ich habe, da wir im Augenblick relativ beengt wohnen, einen mobilen Schreibtisch vor mir mit einem relativ großen Monitor, da ist eine Kamera drauf. Ich habe ein Audio-Interface hier, ich habe mein MacBook Pro hier, ich habe ein super Neumann Gesangsmikrofon, wo ich jetzt hier reinspreche. Das ist eigentlich schon das
Nonplusultra.
Sorry, ich müsste jetzt nicht. Ich habe ein paar schöne Musikinstrumente und so. Also gehört nicht zum Arbeitsplatz, aber das ist im Grunde genommen bin ich da schon gut angekommen, muss ich jetzt sagen.
Alles gut.
Aber ist auch der Punkt. Ja. Der Punkt, das ist immer so ein Auf und Ab, immer was ich ganz gut finde, ist immer in Veränderung bleiben, in Bewegung bleiben. Immer mal wieder. Und das ist, glaube ich, doch der Punkt auch, immer mal wieder aus der Komfortzone raus. Ne? Neubeginn, ja, irgendwie was zu tun, was auszuprobieren. Und wenn's, ich meine, Lernen funktioniert im Grunde genommen nur, auch wenn du neue Dinge kennenlernst, indem du rausgehst aus der Komfortzone, und dann wird es auch irgendwie an Stellen unangenehm, wo du sagst, oh, ich bin Klavierunterricht, sagt mein Lehrer vor 2 Jahren, das ist ein Profi. Er sagt da, ja, Anfänger wollen wir alle nicht sein. Das gilt ja im Video. Wenn du sagst, ich mach Studio, ich gehe erstmal vor die Kamera, produziere mal Material. Niemand will Anfänger sein, und die Angst vom Versagen oder ich mach's nicht gut, ich bin nicht gut genug, die habe ich bis heute immer noch bei allen Dingen, die ich irgendwie anpacke. So. Aber zurück zum Arbeitsplatz, hier ist alles perfekt. Also,
ist ja, super. Ist ja gut. Ich meine, es ist ja auch eine Frage des, wie soll ich sagen, des Zufriedenseins, aber sich nicht zufrieden geben. Also das auch eine Sache, die natürlich, es klingt total blöd, mit dem Alter kommt. Ich habe das auch in den letzten 10 Jahren durch sehr viele persönliche Weiterentwicklungen und Beschäftigung mit dem Thema auch erlebt, dass man zufrieden ist, aber halt einfach nicht stehen bleibt und sich mit den Dingen, die so sind, zufrieden gibt und sagt, okay, ich habe das jetzt immer so gemacht, ich mache das auch weiterhin so. Dazu gehört ja auch zu sagen, ich habe jetzt für die jetzige Situation meine perfekte Arbeitssituation gefunden. Und das kann sich ja auch eines Tages ändern. Bei mir ist es auch im Prinzip, wenn ich heute Morgen bei uns durchs Dorf gehe, die Natur explodiert hier in Waldorf. Du kennst ja Waldorf, das ist ein absoluter Traum. Ich darf hier im Ort an eigentlich 3 verschiedenen Locations zu Hause, hier in meinem Studio, was im separaten Haus ist, in unserem Firmensitz, arbeiten. Wenn ich Bock habe, gehe ich raus, setze mich auf die Treppe, gucke in die Natur. Das ist schon ein Traum. Andererseits weiß ich ganz genau, mein großer Lebenstraum ist Südeuropa. Wir sind öfters in Frankreich, auf Kreta waren wir ein paar Mal, immer wenn ich in Südfrankreich oder auf Kreta bin, dann explodieren meine Synapsen. Also erstmal kann ich gut entspannen, aber dann kommen mir Ideen, auf die wäre ich vorher nie gekommen. Und ich bin ja ein sehr kreativer Mensch. Deshalb
verstehe ich, kann ich total nachvollziehen. Bei mir war es immer Norddeutschland. Früher im Urlaub, heute wohnen wir hier, und ich habe jetzt immer so diese Arbeitssituation. Ich werde dieses Jahr 62, ob im Alter kommt oder nicht, aber man dieses, wie gesagt, immer in Bewegung bleiben, gucken, was will ich noch, was kann ich noch verändern, muss ich was verändern, wenn ich mit der Situation zufrieden bin, okay, das ist alles in Ordnung, aber ich ist auch nicht so, dass ich unzufrieden bin, aber ich habe immer gedacht, komm, was kannst du noch machen, was ist interessant, du hältst den Kopf hier auf Vordermann und den Körper möglichst auch, also das ist so meine Welt, die letztendlich hier, die ich hier habe, ne? Also und Arbeitsplatz. Also wie gesagt, wenn Arbeitsplatz Schreibtisch ist oder draußen, passt alles. Die Kombination passt.
Sehr gut.
Dritte Frage. Du hast eine dritte noch.
Genau. Dann kommen wir zur dritten und letzten Frage und damit auch langsam zum Ende unseres Podcasts. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen, und worüber hättet ihr gesprochen oder sprecht ihr?
Also das kann ich relativ gut schnell sagen. Gibt natürlich auch da ganz viele. Aber ich habe eine Persönlichkeit tatsächlich aus der Musik, Reinhard May. Ich bin eben relativ nah verbunden, muss ich sagen. So, ich höre den, seit ich 7 bin. Und das ist schon relativ lange. Den hätte ich tatsächlich gerne mal auf einen Kaffee getroffen irgendwann. Also, und einfach über was gesprochen. Übers Leben gesprochen, also über andere Dinge, nicht über seine Erfolge oder so, ne? Also einfach
das ist
den
der
Menschen
Punkt.
Kennenlernen, ne?
Das ist der Punkt. Das habe ich auch. Ich habe ein paar Promi-Musiker, jetzt keine Mega-Weltstars, aber schon bekanntere Musiker, Künstler kennengelernt. Und irgendwann wurde mir sehr, sehr schnell schon klar, die haben überhaupt keinen Bock, die ganze Zeit über ihre Musik zu sprechen, weil das müssen sie vor der Kamera und so schon. Die sind total glücklich, über normale Themen zu sprechen, oder wenn ich manchmal als, oder auch sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsleute hatte ich auch witzigerweise schon früher zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, so ja, Einzelcoachings.
In den Workshops,
Einzelworkshops. Und letztens fiel mir noch ein, habe ich mit einem Freund, den ich jetzt über LinkedIn kennengelernt habe, der so aus meiner neuen Bubble, aus Vertrieb kommt, drüber gesprochen, dass wir witzigerweise für mehrere sehr erfolgreiche Geschäftsleute, Multimillionäre, auch CDs komplett produziert haben. Und das Spannende war immer, dass sie sich eigentlich für den ganzen technischen Prozess, das war so ein Lebenstraum, die haben als Studenten Musik gemacht, wollten wollten einmal ihre CD haben zum 50., 60. Und die hat dieses ganze Nerd-Gedöns aus dem Null interessiert. Ich weiß, einer, der hat nach einer Stunde Coaching gesagt, weißt du was, Summe X, kannst du mir dafür mit deinem Netzwerk die CD produzieren, du kriegst die Songideen, lass uns essen gehen. 4 Stunden im Restaurant, der wollte nur Storys, die ich erlebt habe und übers Leben reden. Und das kann ich deshalb sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man mit solchen bekannten Personen keine Lust hat und die auch nicht über das zu reden, was sie bekannt gemacht hat. Matthias, Florian. Vielen Dank für deine Zeit. Es war super, super spannend, nochmal die alten Zeiten Revue passieren zu lassen. Ja, wobei, wir könnten eigentlich ein Buch drüber schreiben. Ich sag nur unser Lieblingshotel, Parkbank unter der Laterne.
Das stimmt.
Wir haben genug Material für eine zweite Folge, vielleicht in dem Jahr nochmal, wenn wir mal so gucken.
Alles klar, gerne.
Unsere Touren Revue passieren lassen. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Auch für alle, die zugehört haben. Danke, dass du dabei warst und dabei bist. Wenn du Fragen hast, Anregungen zum Podcast, dann schick mir einfach eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de. Ich freue mich über jede Art von Feedback, also wirklich. Auch wenn es Kritik ist oder einfach auch Wünsche für Themen. Ich habe natürlich viele Themen und Gäste. Jetzt demnächst sind wieder einige Solo-Folgen in der Vorbereitung. Mehr so um so technische Themen, das wurde nämlich angefragt. Aber ansonsten gerne Rückmeldung geben, was dich interessiert. Und dann freue ich mich natürlich auch über jegliche Art von Sternchen bei Spotify oder bei Apple Podcast auch gerne Kommentare. Das hilft nämlich einfach auch anderen Menschen meinen Podcast zu finden. Und das Ziel meines Podcasts ist ja nicht Selbstbeweihräucherung, sondern andere Menschen zu inspirieren und ihnen weiterzuhelfen. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.